Feuer und Flamme. Ihr Sonntagsfrühstück mit Sarah Bernardi.
Einen schönen Sonntagmorgen, einen schönen letzten Sonntag im August und herzlich willkommen hier bei mir zu den nächsten 2 Stunden Frühstücksratschau. Heute mit Besuch aus der Schweiz. Entscheidungen auf die lange Bank zu schieben, darin sind wir ja meist sehr gut, gell? Und wenn jemand ein Profi darin ist, Entscheidungen verantwortungsbewusst zu treffen, und zwar ohne großes Zögern und nach Möglichkeit auf die richtige, dann ist es ein Fußballschiedsrichter. Im deutschen Sprachraum, da gibt es wohl bis heute keinen bekannteren als ihn. Urs Meier, einen guten Morgen hier bei mir am Frühstückstisch.
Ja, hallo, guten Morgen.
Und herzlich willkommen. Also wer Sie nicht noch aus aktiven Zeiten als FIFA-Schiedsrichter bei Weltmeisterschaften oder der Champions League kennt, der kennt Sie als TV-Kommentator auf ZDF. Oder hat sie überhaupt live erlebt in diesem Sommer beim Wissensforum in Bozen? Genau das Thema, nämlich schnell und möglichst gut entscheiden, war da ihr Vortragsthema. Es ist der Punkt, mit dem ich gleich ein bisschen beginnen möchte. Und dann haben wir 2 Stunden lang Zeit, sie über die Welt des Fußballs erzählen zu lassen, spannende Momente und Begegnungen im Laufe ihrer Karriere, aber auch über ihr privates Leben, wo es immer und das ganze Jahr über Sommer ist. Warum? Das hören wir auch dann. Bis 12. Der langjährige, gefragte FIFA-Schiedsrichter, Fußballexperte natürlich auf ZDF, der beliebte TV-Kommentator und inzwischen gefragte Vortragsredner Urs Meier ist heute unser Gast zu Kaffee und Frühstück hier im Südtirol 1 Studio in Feuer und Flamme, unserem prominenten Frühstück, immer Sonntagvormittags. Herr Meier, das Gute, das Entschlossene Entscheiden ist eines Ihrer großen Themen. Warum brauchen die Menschen da Anleitung darin?
Ja, weil sie es irgendwie etwas verlernt haben. Wir haben eine Generation gehabt, die hat so diese Nullfehler-Generation, sage ich immer wieder, wo man keine Fehler geduldet hat, wo man dann eigentlich Angst hatte, Fehler zu machen, wo man nicht mehr entschieden hat. Und es gibt ganz viele Menschen, die haben einfach, sind blockiert, sie können nicht entscheiden. Und ich sage, es ist wie Laufen lernen, du musst es wieder machen, du musst beginnen, wieder Entscheidungen zu treffen. Du merkst dann auch, wie du befreiter wirst, wie du im Prinzip entspannter wirst, wie es dir besser geht. Aber das muss man oft, muss man wieder lernen. Einfach mehr Selbstvertrauen zu haben und Entscheidungen zu treffen.
Hat das damit zu tun, dass wir uns auferlegen, null Fehler zu machen, weil Sie sagen, null Fehler?
Ja, das ist tatsächlich so etwas gewesen, so keine Fehler zu machen. Dabei sind die Fehler gerade eigentlich das Wichtigste. Die Fehler bringen einem in der Regel am weitesten. Ich sage immer, die größten Fehler bringen einem, wenn man daraus lernt, am weitesten. Und darum ist es auch wichtig, dass man den jungen Menschen zum Beispiel gerade, dass man denen die Möglichkeit gibt, eben Fehler zu machen. Dass man natürlich irgendwo hinter ihnen steht, dass sie spüren müssen, da ist ein Fangnetz da, aber sie dürfen Fehler machen. Menschen machen Fehler und gerade junge Menschen, die müssen ja lernen und wie gesagt, dass man da wieder mehr Mut hat zu Entscheidungen treffen und auch schnellere Entscheidungen, nicht das Rausschieben und das Vertagen und das auf andere abschieben. Das ist etwas, was nicht gut ist, sondern selber Verantwortung übernehmen. Nochmals, das gibt eine Freiheit für einen selber.
Welche Menschen haben Sie da vor sich sitzen in diesen Vorträgen?
Im Prinzip alles. Es ist alles eigentlich vom einfachen Mitarbeiter, sage ich jetzt mal, bis zum Topmanager, bis zum Politiker. Da ist wirklich alles und da ist auch kein Unterschied, wer jetzt da Mühe hat, eher Entscheidungen zu treffen. Oft sind es die selbstständigen Unternehmen, die eigentlich gute Entscheidungen treffen, die schnelle Entscheidungen treffen. So diese Inhaber, die machen das eigentlich relativ gut. Aber ich habe zum Beispiel schon Politiker gehabt, die haben unglaublich Angst, Entscheidungen zu treffen. Die sind nach dem Vortrag zu mir gekommen und haben gesagt, Herr Meier, können Sie mir da helfen? Ich bin immer so blockiert, ich kann keine Entscheidungen treffen. Und gerade ein Politiker, der muss Entscheidungen treffen, also um Gottes Willen. Und dann merkst du, dass die Leute einfach so etwas verunsichert sind, dass sie Angst haben, hinzustehen, auch Fehler zuzugeben. Und wenn sie das mal merken, wie erfrischend das ist, wenn man mal hinsteht und sagt, ja, ich habe einen Fehler gemacht. Aus meiner Sicht, damals war es richtig, aber jetzt ist es falsch. Dass das eigentlich hilft, auch die Persönlichkeit zu steigern. Die haben immer auch Angst, dass sie an Persönlichkeit verlieren, an Ansehen verlieren. Das Gegenteil ist der Fall. Und wenn man das mal kapiert hat, dann ist das unglaublich ein gutes Gefühl.
Wir stehen ja täglich vor Tausenden von unbewussten kleinen Entscheidungen. Worauf hören Sie bei sich selber, wenn Sie vor einer bewussten Entscheidung stehen?
Ich versuche eigentlich immer dann, dass der Bauch und der Kopf, dass das im Prinzip im Einklang ist. Also wenn beide im Prinzip Ja sagen, dann ist es Ja. Und wenn es eine komplexe Situation ist, wenn es eine einfache Situation ist, kann es auch mal der Kopf entscheiden. Wenn es aber eine komplexe Situation ist, wenn so zwei, drei Situationen ineinander hineingeraten, dann ist es oft der Bauch, der eigentlich den richtigen Entscheid trifft. Aber das hat natürlich immer alles auch mit Erfahrung zu tun. Also wenn man keine Erfahrung hat, dann sollte man in der Regel nicht auf den Bauch hören. Also einer, der noch nie auf dem Berg ist und dann auf seinen Bauch hört, das ist wahrscheinlich keine gute Idee. Aber einer, der schon 100 Mal auf dem Berg war, der sollte auf seinen Bauch hören.
Auf Anleitungen für uns alle freue ich mich heute noch hier am Vormittag mit dem ehemaligen Fußballschiedsrichter Urs Meier. In knapp 5 Minuten sind wir aber erst einmal in Andalusien mit Ihnen. Hier auf Südtirol 1 in Feuer und Flamme. Südtirol 1 für Ihren gemütlichen Sonntagvormittag hier in Feuer und Flamme, unserem Sonntagsfrühstück mit dem ehemaligen Starschiedsrichter Urs Meier, den wir hier in Südtirol vor allem als Fußballkommentator an der Seite von Johannes B. Kerner, Jürgen Klopp und Olli Kahn vom ZDF her kennen. Sie kommen ja aus der Schweiz, Sie leben in Spanien, Sie arbeiten ganz viel in Deutschland oder dem Rest der Welt. Sie sind schon ein Zugvogel, oder?
Ja, ich bin Luftzeichen, also von dem her muss ich ja irgendwo in der Luft sein.
Wassermann, was sind Sie?
Genau.
Wassermann.
Ganz genau, ja. Und ich fühle mich auch überall wohl. Also ich muss ehrlich sagen, das ist etwas, was ich immer gern gehabt habe. Das Reisen, neue Kulturen, neue Menschen, neue Gegenden, da bin ich neugierig, das möchte ich. Und Ja, und darum bin ich auch irgendwie so, ja, jetzt eben im Prinzip in Andalusien, weil ich habe genau das, diese Multikulti-Gesellschaft da in Marbella, das fasziniert mich, das finde ich unglaublich toll.
Wie schauen die Momente aus, in denen Sie sich denken, boah, immer dieses Koffer packen, immer dieses Hotelzimmer beziehen, immer einchecken im Flughafen, wie schauen diese Momente aus, gibt es die auch?
Die kann es mal geben, ja. Wenn ich zwei, drei Monate nur unterwegs bin, dann kann es schon mal sein, dass du sagst, jetzt ist genug. Aber ich weiß in meinen Terminplan und ich halte mir dann immer diese Freiräume auch auf. Also ich weiß ganz genau, dann ist wieder fertig und dann habe ich wieder meinen Urlaub, dann habe ich wieder meine Familie, da bin ich wirklich ganz da für sie. Und das reicht mir eigentlich schon, also das zu wissen. Wenn die dann auch noch gefüllt werden, meine Managerin ist meine Frau, wenn die dann auch noch füllt, dann habe ich dann manchmal ein Problem. Da sage ich, jetzt brauche ich einfach Zeit für meine Batterien aufzuladen. Und wenn die dann nicht da ist, dann wird es schwierig. Also dann ist es schon so, dann steige ich nicht so gerne ins Flugzeug ein und dann gehe ich nicht so gerne ins Hotel. Aber das sind ganz, ganz wenige Momente in einem Jahr, das muss man schon sagen.
Funktioniert das, wenn die eigene Frau der Manager ist? Das ist bei vielen so. Also ich habe.
Das ist genial. Das ist genial. Das ist das Beste, was mir überhaupt passieren konnte. Weil man macht immer wieder Fehler. Man sollte die Fehler nicht unbedingt zweimal machen. Und einen habe ich gesagt, mit meiner jetzigen Frau, habe ich gesagt, als sie 40 wurde, habe ich gesagt, diesen Tag, also wenn sie 40 wird, das ist ihr Tag, also da will ich ganz bei ihr sein und nur für sie irgendwas machen. Und habe den natürlich ausgetragen in meiner Agenda und sie hat dann gesagt, du, was ist an diesem Tag los? Und so sage ich, ja, was ist an diesem Tag los? Das ist dein Geburtstag. Ja gut, also da kannst du trotzdem einen Vortrag machen. Da hat sie mich wirklich eingesetzt für einen Vortrag und hat gesagt, du kannst ja am Abend dann noch zu unserer Party kommen, oder? Und ich so, okay, oder? Also da hat sie mich eingeteilt und ich bin dann wirklich erst so um 11 Uhr nachts bin ich dann zur Party dazugestoßen, oder? Aber sie hat mich eingeteilt. Jetzt muss man vorstellen, es wäre jemand anders gewesen oder ich hätte mich selber eingeteilt und an ihrem Geburtstag hätte sie gesagt, das geht doch überhaupt nicht, oder? Aber wie gesagt, es geht wunderbar.
Das ist cool. Also wenn Sie Heimweh haben, wir haben vorher vom Heimweh gesprochen, dann verstehen wir das. Also Sie haben so eine nette Familie und Sie wohnen in Marbella,
genau.
In Spanien. Wie schaut da ein Tag bei Ihnen daheim aus?
Oh, der sieht eigentlich ganz, ganz entspannt aus. Also wir stehen dann irgendwann mal auf, wenn die Kleine, wir haben noch eine kleine Tochter, die ist jetzt 2 Jahre alt. Und wenn die aufsteht, stehen wir eigentlich auch auf und dann gibt es ein schönes Frühstück und wir haben ein schönes Haus mit einem schönen Pool, da kannst du da raus und dann wird irgendwas gemacht. Die Tage, die vergehen so schnell in Spanien, das ist unglaublich. Und dann eigentlich ist schon wieder fast schon wieder Abend. Also dann gibt es ein schönes Mittagessen so irgendwo um 2, 3 Uhr. Und dann geht es eben, wie gesagt, an den Strand oder, keine Ahnung, entspannt irgendwo was machen. Und meistens um 10 Uhr nachts wird dann irgendwie das Abendessen gemacht. Und dann sitzt man draußen bis morgens 1, 2, 3 Uhr, weil die Nächte, die sind so schön angenehm. Und da wird gequatscht und gelacht und es ist einfach entspannt, es ist wirklich entspannt.
Der Fußballschiedsrichter und TV-Experte Urs Meier, unser Frühstücksgast heute, der hat einmal auf ZDF gesagt, du hast kein Geld als Fußballer, also wirst du Schiedsrichter.
Das hat der Jürgen Klopp gesagt.
Na, sie haben gesagt, du hast kein Geld, dann wirst du Schiedsrichter. Und dann hat Jürgen Klopp gesagt, nein, du hast kein Talent, dann wirst du Schiedsrichter. So war das.
War es so, ja gut.
Okay. Da erinnere ich mich nämlich sehr dran. Wie war es bei Urs Meier?
Ich konnte nicht gut Fußball spielen, darum wurde ich Schiedsrichter. Das war eigentlich das Problem. Also eigentlich wollte ich natürlich als Fußballer, wollte ich natürlich mal in ein großes Stadion einlaufen. Und das große Stadion war für mich immer das San Siro-Stadion. Das war für mich als Bub schon immer der Traum. Dazumal war es noch 60.000 Zuschauer, es wurde dann umgebaut für die Weltmeisterschaft 1990 auf 80.000, aber das war immer so San Siro-Stadion. Und ich habe dann irgendwann halt realisiert mit 14 Jahren, dass mein Talent als Fußballer überhaupt nicht reicht, dass ich da mal aktiv in diesem San Siro-Stadion spielen werde. Und da habe ich gesagt, was könnte ich machen? Und dann war Schiedsrichter war so eine Möglichkeit. Und da musste ich aber noch 4 Jahre warten, weil man durfte erst mit 18 beginnen dazumals. Und dann wurde ich Schiedsrichter und 1991 dann im Prinzip mein allererstes Spiel international, da war ich aber Assistent, also Linienrichter dazumals noch, war tatsächlich im San Siro Stadion, war das ein Viertelfinalspiel AC Mailand gegen Mechelen. Und es war genau so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Einfach, wenn du da reingehst, da bist du noch bei der Eckfahne bist du da hochgegangen mit diesem Polizei, weiß nicht was da, Präsidenten, der da voranschreitet, bist du da wirklich so reingelaufen, hast das Ganze zelebriert und das war so einfach, wow, Gänsehaut pur, einfach toll.
Ich denke, an diesem Beruf nervt aber auch einiges. Also die schönen Momente, glaube ich. Aber nerven diese Diven nicht manchmal?
Also die Diven?
Ja, also nee, diese Diven nee, auf diesem
nee,
Platz.
Nee, im Gegenteil. Die Diven, das ist eigentlich etwas, was den Fußball auch ausmacht. Das sind ja oft die schwierigen Spieler, die Künstler, die haben oft irgendwo, haben die einen kleinen Ecken ab. Und als Schiedsrichter musst du mit denen umgehen können. Das ist ganz, ganz wichtig, dass du mit denen richtig umgehst. Und eigentlich ist es eine Herausforderung. Und als Schiedsrichter habe ich das immer geliebt. Ich habe immer gerne gehabt, schwierige Spieler, weil das ist ja eigentlich das, was vielleicht der Unterschied dann auch ausmacht, dass ein Schiedsrichter, der das eben nicht kann, der mit den Menschen nicht so umgehen kann, der mit diesen Dieben nicht so umgehen kann, der dann Probleme hat, oder? Und ich habe immer versucht, mit denen richtig zu kommunizieren, die richtig anzupacken. Und dann hast du auch ein schönes Spiel, dann bringen die auch gute Leistungen und dann haben alle Freude. Und natürlich du auch als Schiedsrichter. Nee, im Gegenteil, also ich mochte die.
Wen mochten Sie besonders?
Zidane mochte ich unglaublich. Zidane war für mich in meiner Generation natürlich der Spieler schlechthin. Also seine Leichtigkeit, seine Art zu spielen, aber auch seine, ich sage immer, der war so irgendwie wie ein Mönch, war der auf dem Feld. Also der war so, der hat eine Aura, eine Ausstrahlung gehabt gegenüber seinen Mitspielern, gegenüber den gegnerischen Spielern. Das war einmalig. Und
solche Kopfrempler wie...
Ja, das war wirklich dieser Abgang, der war wirklich tragisch eigentlich, dass ihm das passiert ist, oder? Aber ich kann es nachvollziehen, Also wenn du als Sportler oder wenn du da mal in so einer Situation bist, wo du dein letztes Spiel machst, dann ist es noch das WM-Finale, dann ist es ja wieder gut gelaufen und dann kommt all diese Situation auch mit Materazzi, der ihn da wirklich im Prinzip beleidigt hat und. Und dass halt sowas passiert, ja, schade, dass er so einen Abgang hatte, aber das hat bei mir überhaupt keinen Einfluss auf meinen Blick auf Zidane. Ich finde ihn nach wie vor einen unglaublich tollen Sportler. Also das war zum Beispiel einer dieser Spieler.
Urs Meier heute in Feuer und Flamme auf Südtirol 1.
Feuer und Flamme, Ihr Sonntagsfrühstück mit Sarah Bernardi.
Und mit dem Schweizer Fußball- und Fernsehmenschen Urs Meier heute, der, wenn er nicht gerade für Fernsehen, FIFA oder irgendwelche Vorträge unterwegs ist, das Leben mit seiner Frau Andrea und den Kindern, die noch nicht aus dem Haus sind, vor allem mit der kleinen Tochter Blue, in Andalusien genießt. Wir haben es 10:30 inzwischen. Was gibt es bei Ihnen zum Frühstück in Marbella auf der Terrasse, außer Babygeplapper wahrscheinlich von Blue?
Ja, also die Blues ist natürlich das Wichtigste. Was gibt es? Ja, es gibt im Prinzip, meistens gibt es ein, also wir leben seit 2 Jahren vegan und da gibt es in der Regel gibt's einen Kaffee mit aufgeschäumter Sojamilch und dann gibt es ein schönes Müsli mit vielen schönen Früchten drin, mit Bio-Cerealien und so weiter und so fort. Also eigentlich das ist so das, was es meistens gibt. Ja, oder ein selbstgemachtes Brot. Also eigentlich, wir sind nicht so die großen Frühstücker. Also wie gesagt, wir essen spät abends und dann ist am Morgen eigentlich nicht so das ganz große Frühstück da. Also ich bin eigentlich der Einzige, der richtig Frühstück isst. Die Rest der Familie, die sitzen dann meistens kurz bei mir und dann gehen sie wieder.
Wer lebt fix noch bei Ihnen? Also es ist einmal Andrea, Ihre Frau, dann Blue natürlich, 2 Jahre.
Genau, und dann ist es noch die Tochter meiner Frau, die Lara, die ist jetzt 14 Jahre. Also ich habe 2 Kinder aus erster Ehe, die sind 26 und 25. Meine Frau hat 2 Kinder, die sind 18 und 14, genau. Und jetzt, wie gesagt, haben wir dann den Entscheid getroffen, nochmals gemeinsam ein Kind zu haben, die Blue. Die ist jetzt dann 2 Jahre und das war ein super Entscheid. Und was toll war, die hat eigentlich so beide Familien, also so auch die anderen, hat die so irgendwie verbunden. Das ist so ein verbindendes Element und das war wunderbar.
Mit 54 noch einmal Vater zu werden, das war einer ihrer größten Freudenmomente im Leben. Es hat aber natürlich weniger freudige Momente gegeben, in denen sie nach einer ihrer Entscheidungen auch als Schiedsrichter schon auf internationalem Parkett um ihr Leben gefürchtet haben. Die nächste halbe Stunde gehört auch dieser Geschichte. Fußballexperte im Fernsehen, gefragter Redner mit seinen Vorträgen und Buchautor Urs Meier. Sie haben in der Welt des Fußballs ja ganz vieles richtig gemacht, viel Erfolg gehabt. Wie fehlbar darf ein Schiedsrichter sein?
Ja, er ist fehlbar, also mal ganz grundsätzlich. Das Problem ist ja immer wieder, was für Fehler machst du? Mein Ziel, und ich glaube, das ist das Ziel von den meisten Schiedsrichtern, ich würde sogar fast sagen, von allen Schiedsrichtern, ist ja eigentlich fehlerfrei zu sein, also das fehlerfreie Spiel. Und ich habe 883 Spiele geleitet in meiner Karriere und ich kann nach diesen 883 Spielen sagen, es gab kein einziges fehlerfreies Spiel. Aber es war immer wieder das Ziel, das zu machen. Aber natürlich dürfen es eben keine großen spielentscheidenden Fehler sein, die du machst, wenn du zum Beispiel an einer Weltmeisterschaft bist, Europameisterschaft bist, Champions League Halbfinal, Champions League Final. Wenn du da natürlich spielentscheidende Fehler drin hast, dann ja, dann ist das natürlich schwierig für deine Karriere. Das kann einen Karriereknick bedeuten, das kann aber auch das Ende der Karriere bedeuten, je nachdem. Das darf dir da nicht unterlaufen. Aber du darfst das eben auch nicht annehmen, diesen Druck. Also wenn du da wirklich überlegst, was da eigentlich alles dahinter steht und was da alles passieren könnte, wenn du mit diesem Druck reingehst, dann machst du Fehler. Und du musst eigentlich immer frei sein. Das muss dir eigentlich mehr oder weniger sogar egal sein, wenn es passieren würde. Also diese Freiheit musst du haben und dann machst du eigentlich gute Entscheidungen. Und ich habe einfach das Glück gehabt, dass ich an den ganz großen Turnieren, bei den ganz großen Spielen bin ich eigentlich fehlerfrei durchgekommen. Also spielentscheidend fehlerfrei.
2004 bei der EM in Portugal, Viertelfinale England gegen Portugal war das, da haben Sie in der 89. Minute für England ein Tor aberkannt. Da ist dann ein Elfmeterschießen draus geworden, England ist rausgeflogen. Erzählen Sie uns von dem, was da nachher passiert ist.
Eigentlich wusste ich in dem Moment nicht, ob ich richtig entschieden habe oder nicht. Ich wusste es lange, lange nicht. Ich wusste es 5 Minuten nach Spielschluss immer noch nicht. Mhm. Und dann hat da meine Lebenspartnerin, die war ja auch Schiedsrichterin, die Beste der Welt damals, die hat mich dann angerufen und hat gesagt, du bist richtig gelegen. Es war Terry, der das Foul gemacht hat, nicht der Campbell, nicht der, der das Tor erzielt hat, sondern der hinten dran. Der Terry hat den Torhüter der Portugiesen runtergedrückt, den Ricardo. Und dann war ich froh, da habe ich gesagt, wow, geil, also dann habe ich das Finale. Da wusste ich eigentlich für mich so selber, ich habe das Finale, weil ich habe vorher schon 2 wunderbare Spiele geleitet. Das war Spanien gegen Russland und Italien gegen Schweden. Und dann sind wir eigentlich nach Hause gefahren und am nächsten Morgen habe ich meinen Rechner hochgefahren und das ging wirklich unglaublich lang. Und da kam dann irgendwann unten links so eine Mitteilung, sie haben 16.000 neue Mails. Da habe ich gesagt, scheiße. Und dann habe ich mal die ersten gelesen, da waren nur Morddrohungen, nur Fake, alles von England. Und da wusste ich, da geht was, da ist eine Kampagne, läuft da oder irgendwas. Und da habe ich dann versucht, die Zeitungen zu lesen, die waren aber nicht da an diesem Tag. Die haben sie extra weggenommen, die von der UEFA, dass ich die nicht sehe.
Na wirklich?
Ja, wirklich. Ja. Und dann habe ich dann ins Internet, bin ich dann reingegangen, habe mal die Sun aufgemacht und dann habe ich natürlich den Titel gesehen, oder?
Wie war der genau?
Der erste Titel war Swiss Banker. Swiss Banker. Und dann habe ich noch gesagt, habe ich gedacht, ich kann Englisch, aber ich kann nicht so gut Englisch. Habe ich gesagt, was ist das? Was ist die Meinung von Swiss Banker? Da habe ich den Engländer gefragt, natürlich den englischen Schiedsrichter. Da hat er gelacht, hat gesagt, es hat drei Bedeutungen. Dazu mal, Swiss Banker, das ist ein seriöser Beruf. Schweizer Banker, das war auch noch so im Prinzip in 2004. Dann ist das andere, es kann aber auch sein, dass man meint, einer, der Geld nimmt, der bestechlich ist, war aber nicht die Meinung. Und der dritte, und das war es eigentlich, es ist im Slang Swiss Wanker, also ein Schweizer Wichser. Oder war eigentlich der Titel. Also jeder, der den Titel gelesen hat in England, der wusste, dieser Schweizer Wichser, oder? Mhm. Eigentlich. Oder das war der erste Titel. Und ich war ja dann 4 Tage in Serie, war ich in der Sonne auf der Titelseite. Das haben nicht viele geschafft, muss ich sagen. Und ja, es gab natürlich dann Morddrohungen und. Und was da eigentlich das Schlimmste war, dass die UEFA in diesem Moment nichts gemacht hat. Also die haben eigentlich keinen Entscheid getroffen oder den falschen Entscheid. Und ich habe gesagt, macht was, geht ins Internet, zeigt diese Szene, macht ein Statement, sagt, dass der Entscheid richtig war. Und das haben sie nicht gemacht. Das haben sie 3 oder 4 Tage lang nicht gemacht. Sie haben mich hängen lassen. Und das sind natürlich eben auch solche Sachen, wo Führungsleute oder wo Vereine, Verbände, wo Geschäfte oder aber auch Familienmitglieder im Prinzip ihre Mitglieder schützen müssen.
Es gibt inzwischen ja immer mehr technische Hilfsmittel, die dem internationalen Fußball zur Unterstützung der Schiedsrichter zur Verfügung stehen. Da geht es ja immer um sehr viel Geld bei diesen Entscheidungen und um sehr viel Prestige. Eines dieser Hilfsmittel sind natürlich Kameras, die Tor-Kamera zum Beispiel. Was Urs Meier davon hält, frage ich ihn nach diesem Wochenendhit. Südtirol 1 hier, das Südtirol 1 Sonntagsfrühstück Feuer und Flamme mit dem Ex-FIFA-Schiedsrichter und TV-Fußball-Experten Urs Meier. Der weiß, wie er sich anfühlt, wenn die ganze Welt über einen Schiedsrichterentscheid richtet, ob der jetzt richtig war oder falsch. Und jeder daheim vor dem Fernseher es eh besser gesehen haben will. Urs, was sagen Sie, wie viele technische Hilfsmittel sollte ein Schiedsrichter bei internationalen Spielen haben? Sagen Sie eher alle, die es gibt, oder sagen Sie, das zu viel entzaubert auch?
Also ich denke, dass jetzt das, was sie jetzt haben, gerade mit dieser Torkamera, also dass sie sofort die Mitteilung haben, ob der Ball hinter der Linie ist oder nicht, dass das unglaublich hilft, dass das eigentlich das ist, was ich schon lange, lange gefordert habe. Weil der Schiedsrichter kann das nicht sehen, der Assistent kann es nicht sehen, also müssen wir hier die Technik nehmen und die Technik, wenn die 100% funktioniert, wir sofort einen Entscheid haben, dann ist es ein unglaubliches Hilfsmittel. Weitere Sachen muss ich ehrlich sagen, ich wusste, wenn wir das mal einführen, geht die Türe auf, man will dann das noch und das noch und das noch. Und jetzt kommt immer wieder dieser Videobeweis. Da bin ich, muss ich ehrlich sagen, da bin ich nicht unbedingt dafür, weil Videobilder sind nicht immer die Wahrheit. Man hat immer das Gefühl, das, was man am Fernsehen sieht, ist die Wahrheit. Das ist sie nicht. Es gibt eine Wahrheit auf dem Platz und es gibt eine Wahrheit am Fernsehen. Das sind zwei Unterschiede. Und die am Fernsehen, das ist oft, eben wie gesagt, das ist auch immer oft eine Kameraeinstellung. Es gibt Entscheidungen, wie zum Beispiel das Handspiel damals von Thierry Henry, wo es darum ging, wer geht an die Weltmeisterschaft. Das hätte man jetzt vielleicht mit einem Videoentscheid korrigieren können. Da bin ich offen, ob diese Diskussion, ob wir da einen Oberschiedsrichter haben für ganz wichtige Spiele, Weltmeisterschaft, Europameisterschaft und so weiter. Das muss man testen, wie das läuft. Aber da braucht es auch wieder Leute, die dann Entscheidungen treffen müssen, die Fähigkeit haben müssen, die Bilder haben müssen. Und wenn wir das Spiel unterbrechen müssen wegen solchen Entscheidungen und zu lange unterbrechen, dann gibt es eine andere Sportart. Und Fußball lebt von der Bewegung und darum möchte ich eigentlich diesen Sport möglichst wenig unterbrochen haben. Er muss gespielt werden. Es ist nicht Rugby, es ist nicht Eishockey, es ist nicht American Football, es ist Fußball. Es ist eine andere Sportart. Und dieser Grundgedanke, der muss weiterleben. Und wenn das immer wieder unterbrochen wird, um Entscheidungen nachzuschauen und zu kontrollieren und zu ändern, dann verliert er meiner Meinung nach an seinem Reiz.
Zurück zum Thema Entscheidungen, die uns alle betreffen. Was sind für Sie die spannendsten Entscheidungen?
Alles, was mit Menschen zu tun haben. hat. Im Prinzip, das sind eigentlich so die spannendsten Entscheidungen. Also da möchte ich, ja, dass der andere vorwärts kommt, dass ich ihm helfen kann, die gehören für mich zu den spannendsten.
Was kann man da raten?
Dass man sich versucht, möglichst in den anderen rein zu versetzen. Und ich sage immer wieder, eine Führungskraft, wo nie erlebt hat, was wehtut, das ist auch beim Schiedsrichter so, sage ich mal, ein guter Schiedsrichter, der weiß, was wehtut, und zwar körperlich wie auch seelisch. Und dann ist er ein guter Schiedsrichter, dann weiß er, was passiert, wenn ich jetzt einen Elfmeter noch gebe in der 90. Minute, wenn ich ein Tor annulliere in der 90. Minute, wenn ich einen Platzverweis mache, wenn ich einen Spieler verwarne, der nachher nicht im Final spielt, dann musst du spüren, dann hast du Empathie. Und wenn du Empathie hast zu den Mitmenschen, dann kannst du auch gute Entscheidungen treffen. Wenn du das aber nie gespürt hast, oder wenn du nie die Ängste hast von deinen Mitarbeitern, wenn du nicht weißt, wie es sich anfühlt, mal kein Geld zu haben, kein Job zu haben, die Frau zu verlieren, die Familie zu verlieren, wenn du das nie gespürt hast, dann wird es schwierig, im Prinzip mit so einem Menschen dann eben die richtigen Entscheidungen zu treffen. Also auch die Entscheidungen sind vielleicht schon richtig, aber die dann auch richtig rüberzubringen, eben mit Empathie. Und ich glaube eben, das ist auch immer das Wichtigste, dass der Gegenüber bei einem Entscheid, zum Beispiel wenn er entlassen wird, dass er spürt, dass da auf der anderen Seite auch ein Mensch ist, der ihm helfen will, dass er einen Entscheid treffen muss, aber dass das nicht ein Entscheid gegen ihn ist, sondern vielleicht sogar für ihn ist, dass er ihn vielleicht so weiterbringt, aber dass man das irgendwo auch spürt, diese Empathie. Und da ist einfach nochmals, da braucht es eben auch Lebenserfahrung und je mehr, dass man von der hat, umso besser ist es.
Sie arbeiten gerne mit Menschen, das spürt man. Was mögen Sie an Menschen?
Alles, weil ich denke, jeder Mensch ist erstens einzigartig und er ist faszinierend und jeder hat seine Geschichte. Ja, ich denke, wir sind Menschen. Und was gibt es Faszinierendes als Menschen? Also wenn ich auf dieser ganzen Welt herumgehe, in jedem Tal hat es verschiedene Charaktere, hat es verschiedene Sprachen, hat es verschiedene Ansichten, Meinungen, Menschen. Und jeder, eigentlich überall, wo ich bin, das ist eigentlich immer eine Bereicherung. Also wenn du das annimmst, dann bereichert es schlussendlich auch dich. Und das ist das Faszinierende. Und ich möchte eigentlich, wenn ich irgendwann mal sterbe, möchte ich als reicher Mensch, und zwar nicht reich in Form von Geld und von Häusern oder weiß ich was, sondern reich in meinem Herzen möchte ich eigentlich sterben, dass ich das irgendwie erlebt habe, dass ich sage, ja, ich war ein glücklicher Mensch, ich habe viel, viel profitiert von den Menschen und das aufgenommen. Und das ist meiner Meinung nach der Reichtum. Habe ich auch als Schiedsrichter gehabt. Es waren nicht die Spiele schlussendlich, es waren die Begegnungen. Und ich habe gerade am Ende der Karriere habe ich immer gesagt, schickt mich wieder mal in ein Land, wo ich noch nicht war. Schickt mich wieder mal zu Leuten, wo ich nicht war, in ein kleines Land. Schlussendlich hatte ich immer die großen Spiele. Da warst du in Madrid, in Mailand, in London, in weiß nicht was. Das ist immer dasselbe schlussendlich. Ist wunderbar, aber es ist immer dasselbe. Es wird dann so oberflächlich. Wenn du dann mal in Vladikavkaz bist wieder oder wenn du da irgendwo in Albanien bist oder irgendwo weiß nicht was. Das sind die neuen Sachen, die einem dann auch wieder faszinieren.
Feuer und Flamme, Ihr Sonntagsfrühstück mit Sarah Bernardi.
Ja, einen schönen Sonntagvormittag wünsche ich Ihnen hier heute gemeinsam mit dem bis nach Südtirol bekanntesten Fußballgesicht aus der Schweiz. Wir kennen ihn als TV-Kommentator an der Seite von Johannes B. Kerner und Jürgen Klopp auf ZDF. Oder noch aus aktiven Zeiten als Schiedsrichter. Auch da hat er nämlich einige Male Schlagzeilen gemacht. Wir haben eben davon gesprochen. Urs Meier ratscht sich heute mit uns durch den Vormittag. Und zwar zum Auftakt der zweiten Stunde hier über sein Verhältnis zu all diesen Fußballstars, denen er eigentlich sehr neutral gegenüberstehen muss, aber mit denen er doch in sehr engen Kontakt kommt und viel zu tun hat. Wir ratschen mit ihm darüber, wie gerne er mit 54 noch einmal Vater geworden ist. Auch das wird Thema sein. Es freut mich, wenn Sie bei uns bleiben. So ein Fußballstar, der verdient zig Millionen, aber wenn Schiedsrichter wie Urs Meier damals die rote Karte zeigen und abpfeifen, dann haben sich selbst die größten Diven zu beugen. Urs Meier heute in Feuer und Flamme, dem Südtirol 1 Sonntagsfrühstück. Ballack, Beckham, das sind so lauter Stars, in deren Glanzzeiten sie gepfiffen haben oder Zidane. Wie eng darf der Kontakt zu solchen Spielern überhaupt sein als Schiedsrichter?
Ja, ich sage immer wieder dasselbe. Oder? Das Problem ist ja immer, die Vereine, die Spieler, die Trainer, die wollen ja eigentlich immer näher zu dir. Oder? Und es gibt so einen Standardspruch, so nach dem Motto, wir sitzen doch alle im selben Boot. Und wenn der schon kommt, dieser Spruch, dann muss einem eigentlich als Schiedsrichter muss einem die Nackenhaare hochgehen und dann musst du sagen, nee, wir sitzen nicht im selben Boot. Wir sind vielleicht auf demselben See, aber euer Boot ist angeschrieben mit parteiisch, weil das ist eine Partei. Und meines ist angeschrieben mit unparteiisch. Und zwischen diesen zwei Booten muss immer eine klare Trennlinie sein. Die muss man sehen. Die darf nicht zusammen sein. Es muss eine Trennlinie sein. Die muss nicht groß sein, aber es muss eine da sein. Und drum mit den Spielern habe ich eigentlich nie den Kontakt gesucht. Sie haben eher zu mir mal gesucht. So, kommen wir mal bei uns mit in den Ausgang oder so, oder nach dem Spiel. Das habe ich nie gemacht. Ich bin auch nie zu den Vereinen gegangen in dieser Zeit, weil eben, wie gesagt, diese Trennlinie muss da sein. Aber zum Beispiel gerade mit Zidane, das war so ein, den habe ich mal vom Platz gestellt, wo er also noch bei Juventus Turin gespielt hat. Und ab dem Moment hat er mich immer unglaublich begrüßt. Er hat mir dann auch mal sogar sein Trikot gegeben nach einem Eröffnungsspiel im Stade de France in Paris, gegen Spanien haben sie gespielt, er hat das einzige Tor geschossen und da kam er eine Viertelstunde nach Spielschluss, kam er in die Garderobe bei uns, hat sich bedankt und hat gesagt, das ist das Originaltrikot, das habe ich extra für dich aufbewahrt, oder? Und hat mir dann das überreicht, oder? Und auch an der Weltmeisterschaft, wenn er mich gesehen hat, hat mich dann sofort begrüßt. Also der kam rein in die Garderobe und er kam zu mir. Und nicht ich ging zu ihm, sondern er kam zu mir. Und das ist auf diesem Niveau, das ist schon etwas ganz, ganz Spezielles gewesen. Und eben, wie gesagt, es war so eine gegenseitiger Respekt war da, oder? Und das ist ja auch das Problem von vielen Schiedsrichtern, dass sie eigentlich immer sich so unterwürfig geben, dass sie so versuchen, so, kann ich noch ein Foto von dir, kann ich noch eine Unterschrift, kann ich nachher noch dein Trikot haben und so Quatsch. Nee, also wenn sie das Trikot schon geben wollen, dann sollen sie es freiwillig geben, aber nicht, dass ich jetzt vor einem Spiel noch darum bette. Und das ist eigentlich, ja, da machen wir uns selber klein. Und das auf Augenhöhe sein, auch mit den Spielern, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges.
2004, da haben Sie Ihre Schiedsrichterkarriere beendet. Das war dann der Anpfiff für viel Neues, unter anderem auch für eine neue Familie irgendwann. Ein Moment, von dem wir in den nächsten 20 Minuten auch noch weiter sprechen. Und auf die Beziehung von Urs Meier zu Südtirol kommen wir auch noch zu sprechen. Südtirol 1 gegen 10:45 an diesem gemütlichen Sonntagvormittag hier auch bei uns im Studio mit diesem ruhigen und sympathischen Fußball- und Fernsehmenschen Urs Meier heute. Sie als Schweizer, Sie genießen ja den Blick von außen auf die EU. Jetzt haben Sie sich zum Leben ein EU-Land doch ausgesucht, Spanien. Welches Verhältnis haben Sie zur EU zwischen so diesem Gebilde?
Ja, ich denke, dass die Idee der EU eine sehr, sehr gute ist, dass dieses Gemeinsame, ich denke immer wieder, man sollte ja die Geschichte kennen und wenn man aus der Geschichte noch etwas lernt, ist es ja noch viel, viel besser. Und ich denke einfach, wir müssen einfach schauen, dass wir gerade in Europa und so weiter, dass es einfach keine Kriege mehr gibt, dass wir friedlich miteinander leben, dass wir einander unterstützen. Und beim Unterstützen ist es halt immer so, dass du auch schwächere Länder hast einen Moment lang. Das ändert ja oft wieder. Das ist ja immer so, dass das sind ja immer so Perioden. Das haben wir in der Schweiz auch erlebt. Die Schweiz war auch mal ein ganz, ganz armes Land, irgendwo Ende 19. Jahrhundert, oder? Und da darf man auch nicht vergessen. Aber auch die Schweiz ist ja so ein zusammengewürfelter Staat von verschiedenen Kantonen, von verschiedenen Regionen, Mentalitäten. Und das funktioniert. Und ich glaube eben auch, die EU könnte funktionieren. Und ich wäre eigentlich wirklich froh, wenn die Schweiz eigentlich den Beitritt machen würde auch, dass sie diese Verantwortung auch nehmen. Aber die Schweizer werden das momentan nicht machen, das weiß ich auch. Also wie gesagt, ich gehöre da in der Schweiz etwas zu einer Minderheit. Aber ich finde die EU tatsächlich etwas Tolles.
Mit welchem Gefühl schauen Sie auf die Nachbarschaft, wie auf Südtirol?
Ja, die Südtiroler sind natürlich immer, das ist immer so irgendwie, wie soll ich sagen, der kleine Bruder kann man nicht sagen, vielleicht ist es auch der große Bruder. Südtirol macht das sehr, sehr gut. Südtirol hat einfach, die machen das einfach gut. Gerade auch die Schweiz, die könnte gerade, was den Tourismus anbelangt, könnte die sehr, sehr viel lernen vom Südtirol. Und man schaut da schon genau hin, denke ich. Und ihr macht das gut.
Sind Sie privat ab und zu auch hier in Südtirol oder brauchen Sie
nicht? Ich bin zu selten in Südtirol, das muss ich ehrlich sagen. Ich habe von der Zeit her fast keine Zeit. Und wenn ich in den Urlaub fahre, bin ich eigentlich jetzt immer ans Meer gefahren. Weil das war halt immer, darum war auch der Traum, mal am Meer zu leben. Darum sind wir jetzt auch am Meer. Vielleicht kommt jetzt das andere, dass man wieder zurückgeht und sagt, jetzt will ich lieber wieder mal in die Berge oder wieder mal so. Nee, ich weiß nicht. Also Südtirol, ich habe mich jetzt unglaublich gefreut, hierher zu kommen. Und ich werde ganz sicher auch mal mit meiner Familie hierher kommen, weil das ist einfach auch etwas, was man gerade jetzt meinen Kindern auch mal zeigen muss, dieses Südtirol, weil das hat einen Mehrwert, ganz klar.
Im Alter von 54 Jahren noch einmal mit dem Windelnwechseln anzufangen, darauf hat ja nicht wirklich jedermann Lust. Starschiedsrichter Urs Meier, sie hatten aber schon, als Blue vor 2 Jahren so zum Thema geworden ist, oder?
Absolut, absolut. Ich war eigentlich der Treibende dahinter. Meine Frau hat dann immer gesagt, oder? Also meine Frau war eigentlich eher die gesagt hat, ja, sollen wir uns das nochmals antun? Und ich habe gesagt, ja. Einfach, weil einfach auch die Liebe zu meiner Frau, unsere Liebe, habe ich gesagt, ein Kind der Liebe, jetzt machen wir es, oder? Ich war ja 10 Jahre unterbunden, oder? Und mein Urologe in der Schweiz hat gesagt, was wollt ihr überhaupt? Du hast zwei Kinder, was wollt ihr überhaupt noch? Und vielleicht geht es gar nicht. Ihr habt nur noch ungefähr 10% Chancen. Da habe ich gesagt, du musst nicht von Chancen sprechen. Auch wenn es nur 1% ist, dann bin ich das 1%. Du machst deine Arbeit, ich mache meine Arbeit und dann kommt das gut. Dann hat er das aber dann nicht gemacht. Und dann habe ich dann einen Urologen genommen in Spanien und der hat eigentlich das Ähnliche erzählt. Auch dem habe ich gesagt, mach jetzt einfach deine Arbeit. Und ich war fest überzeugt, dass es klappen würde und es hat auch sofort geklappt. Also wir hatten wirklich da auch Glück. Und wir haben auch gesagt, wenn es sein darf, dann ist es so. Es muss nicht. Und wir hätten es nicht mit Chemie oder mit Medikamenten irgendwie gefördert. Mhm. Wir haben auch gesagt, wenn es kommt, dann kommt es. Also ich denke immer wieder, ja, das ist ganz klar. Und ja, es war dann so, dass meine Frau schwanger wurde. Das erste haben wir leider verloren nach 2-3 Monaten und dann wurde sie aber gerade sofort wieder schwanger. Und wenn das nochmals gewesen wäre, dann hätten wir wirklich aufgehört. Und dann haben wir uns auch entschieden, eine Hausgeburt zu machen.
Und Sie hatten eine männliche Hebamme.
Genau.
Javier.
Genau.
Das ist cool.
Ja, oder? Gut, also eben, das erste war ja, wir hatten zuerst auch in Marbella eine deutsche Ärztin gehabt und die hat gesagt, nee, Hausgeburten gibt es in Spanien nicht mehr, so nach dem Motto, das ist eigentlich verboten, das gibt es nicht mehr. Und dann haben wir gesagt, ja, aber wir wollen nicht ins Spital, wir wollen eine Hausgeburt. Und dann haben wir unsere gute Seele, die wir im Haus haben, die haben wir dann gefragt und hat sie gesagt, doch, ich kenne da einen. Und dann kam dieser Javier, oder? Und als der reinkam, da wusste ich, das ist der richtige Mann. Ich habe gesagt, wenn der nochmals auf die Welt kommt, dieser Javier, der wird wieder Hebamme. Das ist unglaublich. Der hat so eine Leidenschaft und so eine Ruhe und so. Das ist so ein toller Typ, oder? Und eben wie gesagt, wir wussten eigentlich von Anfang an, diese Hausgeburt, die kommt gut. Und dann haben wir das ja dann schlussendlich in einem Zelt gemacht vor dem Haus.
Ach so.
Ja, der Javier hat dann irgendwie am Samstag gesagt, eben am Dienstag wird die Kleine wahrscheinlich auf die Welt kommen. Und dann habe ich gesagt, ja, wo machen wir es jetzt? Habe ich meine Frau gefragt, ja, wo willst du jetzt gebären? Im Zimmer, in der Küche, im Wohnraum, wo willst du? Und dann hat die Schwiegermutter war bei uns auf Besuch, die hat gesagt, ja, mach's doch draußen im Zelt. Mach's doch draußen. Und ich sage, wo draußen? Ja, bau dir ein Zelt, mach dir so ein arabisches Zelt. Sag ich, geil, gut. Meine Frau auch, ja super, der Schwiegervater, seid ihr jetzt ganz bescheuert, oder was? Also Hausgeburt ist schon bescheuert und jetzt geht ihr dann noch raus. Nee, also, oder? Und dann haben wir dann sofort sind wir los, haben im Bauzentrum ein Zelt gekauft, das am Sonntag aufgebaut. Am Dienstag kam dann die Kleine auf die Welt und dann unterdessen waren auch noch die Brüder von meiner Frau da. Also wir waren schlussendlich 10 Personen oder 11 Personen in diesem Zelt. Und dann kam die Kleine auf die Welt und da auch, als die auf die Welt kam, die hat nur den Kopf so ganz kurz rausgestreckt. Dann hat der Hebamme, der Javier gesagt, Urs, es ist deine Aufgabe. Und ich habe gesagt, was, wie meine Aufgabe? Und dann durfte ich die Kleine rausnehmen. Also wirklich,
na ehrlich?
Ja, also ich habe alles gemacht und dann, ja. Und dann nach einer halben Stunde hat er gesagt, so, jetzt wäre es mal Zeit, die Nabelschnur vielleicht zu trennen. Und dann hat dann das mal die andere Tochter, die Lara, hat dann das gemacht. Ich hatte die Klemmen. Und ja, das war total entspannt. Und am nächsten, die Kleine schlief dann neben uns, also zwischen uns, dann ein in unserem Bett. Und am nächsten Morgen sind wir zu unseren Freunden gelaufen. Das ist über 1,5 Kilometer, 2 Kilometer, ist meine Frau da schon wieder weggelaufen. Und mein Schwiegervater hat dann auch gesagt, er sagt, einfach toll, einfach toll. Er hat gesagt, das ist wie früher, die Karawane hat angehalten, das Kind ist auf die Welt gekommen und die Karawane zieht weiter. Und ja, und so war es. Und so total entspannt. Und so entspannt ist eben auch jetzt unsere Kleine. So hat einfach so dieses total entspannt. Das ist toll, wirklich. Also ich würde jedem empfehlen, der wirklich, wo es keine Komplikationen gibt, also eine Hausgeburt, sich wirklich zu überlegen.
Feuer und Flamme. Ihr Sonntagsfrühstück mit Sarah Bernardi.
Inzwischen haben wir es 11:30 und Feuer und Flamme sind wir heute nach wie vor noch für Urs Meier hier, langjährigen UEFA- und FIFA-Schiedsrichter. Urs, wenn wir Ihnen den Fußball einmal wegnehmen, abseits vom Fußball, wofür sind Sie selber Feuer und Flamme?
Für meine Familie. Ich habe gemerkt einfach auch, wie wichtig meine Familie ist. Das habe ich vielleicht am Anfang von meiner Karriere oder im Lauf meiner Karriere habe ich das oft zu groß vernachlässigt. Ich war eigentlich so fokussiert auf den Fußball. Vermutlich muss man das auch sein. Ich denke immer wieder, wenn ich so die Biografien anderer erfolgreicher Leute anschaue, das ist oft so, dass sie dann die Familie irgendwie vernachlässigen. Und da habe ich jetzt gemerkt, wie wichtig mir das ist. Also es ist eigentlich jetzt die Familie, wo ich Feuer und Flamme bin und dann natürlich auch so für meine Hobbys. In Spanien gibt es dieses Padel, das ist so eine Kombination zwischen Squash und Tennis. Da bin ich jetzt Feuer und Flamme. Golf spiele ich relativ gerne. Ich fahre unglaublich gern Motorrad. Das kann man unten auch. Ski laufe ich sehr gerne. Also das sind alles so Sachen, wenn ich die mache, dann mache ich die auch wirklich mit totaler Begeisterung.
Welche musikalische Freude kann ich Ihnen jetzt machen hier auf Südtirol 1 am Sonntagvormittag?
Ja gut, also eigentlich nehmen wir unseren Titel, also den Titel mit meiner Frau, das ist eigentlich Ghost.
Ja? Ja. Okay, Ella Henderson. Ja. Gerne, hier auf Südtirol 1 für Urs Meier und damit läuten wir die letzte halbe Stunde. Zum Thema entschlossen, schnell, gute Entscheidungen zu treffen, hält der ehemalige internationale Schiedsrichter Urs Meier aus der Schweiz Vorträge quer durch Europa, hat uns dazu auch einiges schon am Vormittag in Feuer und Flamme, dem Südtirol 1 Sonntagsfrühstück, gelernt. Zum Beispiel, dass man nur auf den Bauch hören sollte in Sachen, wo man wirklich viel Erfahrung hat, dass sonst einem der Bauch eher weniger hilft, da macht der Kopf dann mehr Sinn. Die Entscheidung, die Sie getroffen haben, die Sie so richtig bereuen in Ihrem Leben, gibt's da was?
Nein, weil ich denke, gerade die großen Fehlentscheidungen oder die großen Fehler, die du machst, sind eigentlich die wichtigsten Entscheidungen in deinem Leben. Also du bereust sie im Moment, dass du vielleicht, was du gemacht hast, weil du vielleicht nicht ehrlich warst in dem Moment, aber das ist ja genau das, was dich nachher wieder auf die Spur zurückbringt oder auf das, was deine Werte sind, mal ganz grundsätzlich. Oder gerade Ehrlichkeit und so weiter. Und ich habe sicher nicht alles richtig gemacht mit meiner ersten Frau, vielleicht auch mit meiner zweiten Partnerin nicht. Aber das gehört dazu, oder? Und ich denke eben, das lernt einem eigentlich dann eben, das vielleicht dann richtig zu machen mit dem jetzigen Partner und darum sind diese Fehler, die gehören dazu. Fehler muss man annehmen, oder? Und darum bereue ich die auch nicht, nein.
Wie oft sind Sie versucht worden zu bestechen?
Im Prinzip nie direkt. Aber wir wurden bis 1997 von den Vereinen betreut, in Anführungszeichen. Also wir waren immer im besten Hotel und uns wurde natürlich dann auch versucht, gewisse Geschenke anzubieten. Und das war je nachdem, in welchem Land wo du warst, waren das andere Geschenke, oder? Und du musstest eigentlich immer Nein sagen, weil die Geschenke waren einfach immer zu groß, oft zu groß. Also das waren Uhren, das waren Anzüge, das waren Seidenteppiche, das waren zum Teil auch Frauen, die einem angeboten worden sind. Und eigentlich musstest du einfach immer Nein sagen, oder? Und dann war wieder fertig, oder? Aber das dauernde Neinsagen war wirklich mühsam. Und das war bis 1997. Und dann hat man das Ganze geändert, das ganze Betreuungssystem. Und seitdem ist es eigentlich ruhig geworden. Aber ich wurde nie konkret angefragt, so nach dem Motto, wir müssen heute gewinnen, wir bieten dir, sagen Sie mal, 100.000 oder keine Ahnung. Also solche Sachen wurden nie angeboten. Ich wurde auch nie bedroht, so nach dem Motto, deine Kinder sind dann nicht mehr sicher, wenn sie in die Schule gehen oder so weiter. Also es sind alles so Sachen, wo ich Angst gehabt habe, dass die vielleicht mal passieren, oder? Die sind nie geschehen und da bin ich wirklich froh. Und ich glaube, das war eben auch, weil ich immer klar war. Ich war immer messerscharf in diesen Sachen. Ich war immer klar, nein. Keine Geschenke, keine Dings, wir nehmen nichts. Das war für mich klar, weil ich will nicht belastet in ein Spiel gehen. Und das war vielleicht auch der Erfolg, warum dass ich 10 Jahre an der Weltspitze im Prinzip war.
Sie kennen diesen Weltfußballverband FIFA so gut wie kaum jemand anderer. Sie kennen ihn sehr von innen. Was sagen Sie zu diesen ganzen Reibereien, die es da drumherum jetzt gibt?
Das ist sehr schön. Das ist richtig südtirolerisch gesagt.
Reibereien.
ja, natürlich. Ich sage immer wieder, was im Fußball schadet. Also mal ganz grundsätzlich. Also diese Leute, die da korrupt sind, die sich die Taschen füllen auf Kosten von anderen im Fußball, das muss man stoppen, das ist ganz klar. Also das geht nicht. Und da ist jetzt eigentlich ist man auf gutem Wege bei der FIFA, jetzt da mal eine Bereinigung zu machen. Es sind jetzt doch einige, die da auch verhaftet worden sind, die da jetzt weg sind von der FIFA. Es sind noch einige, die auch noch weg müssen, mal ganz grundsätzlich. Es sind ja noch nicht alle, es sind ja nur die verhaftet worden, die schlussendlich mit Amerika irgendwas zu tun hatten, die Konten in Amerika hatten oder irgend so was. Da gibt es aber noch andere, die haben eben keine Konten in Amerika, die sind aber auch nicht ganz sauber. Und da muss einfach, diese Bereinigung muss jetzt stattfinden. Die Glaubwürdigkeit muss zurückkommen und die kann nur zurückkommen, indem dass man halt einfach, dass man das Ganze richtig aufarbeitet. Und richtig aufarbeiten heißt einfach, dass diese Leute zur Verantwortung gezogen werden. Weil der Fußball ist so eine tolle Sportart und das hat sie nicht verdient, dass sie von solchen Leuten im Prinzip manipuliert wird.
Das Frage-Antwort-Spiel rundet auch heute unser Sonntagsfrühstück ab, wie gewohnt. Urs Meier im Finale, gleich in Feuer und Flamme auf Südtirol 1. Ein guter Schiedsrichter sieht mehr, als er hört. Das sagt Urs Meier, nicht nur ein guter Schiedsrichter, sondern auch ein begnadeter Vortragsredner mit Witz und Selbstironie. So hat es die Süddeutsche Zeitung einmal geschrieben über ihn. Er ist unser Gast heute in Feuer und Flamme gewesen, dem Südtirol 1 Sonntagsfrühstück, das wir hiermit abschließen. Wir haben es kurz vor 12. Vor allem haben wir ihn aber als sehr friedlichen und als sehr offenen und entspannten Menschen erlebt. 2 Stunden lang, jetzt noch einmal im Schnelldurchlauf. Urs, Fairness ist...
etwas ganz Wichtiges, das heißt vom anderen her denken, und wenn man das macht in seinem Leben, hat man eigentlich schon vieles richtig gemacht.
Der Ball ist rund und?
Der Ball ist rund, das Spiel dauert 90 Minuten, das sind alles Sachen, die eigentlich nicht stimmen. Der Ball ist nämlich nicht ganz rund und die Spiele dauern auch nicht mehr 90 Minuten. Also es ist nicht alles so einfach, wie es auf den ersten Moment scheint.
Ohne Fußball wäre ich?
Nicht hier. Ich wäre, mein Leben wäre etwas ärmer. Wäre ich vermutlich, was wäre ich? Leichtathlet geworden.
Entscheidungen unter Druck zu fällen ist?
Macht Freude, ist etwas Tolles. Ja, es ist etwas bereichernd, es ist geil. Kann man nur sagen.
Der coolste Fußballer im Moment ist für mich?
Der coolste Fußballer? Schwierig zu sagen. Der coolste Fußballer ist, ich finde Ronaldo cool.
Europameister 2016 in Frankreich wird?
Wird Italien.
Wie werden Sie die EM selber miterleben? Wieder im Fernsehen? Oder?
Beim ZDF.
Ah, schön. Ja. Freuen uns drauf. Ich lache gerne über?
Über mich.
Traurig macht mich.
Wenn es meiner Familie nicht gut geht, und traurig macht mich, wenn ich Menschen sehe, die rassistisch sind, die gewalttätig sind, die andere Menschen missbrauchen, vor allem auch Kinder, das macht mich sehr traurig.
In meinen Koffer gehört unbedingt
mein Laptop.
Urs in 3 Worten ist?
Ist hoffentlich fair, ist menschlich und ist offen.
Meinen Kindern wünsche ich das.
Dass sie ihr Leben in Freiheit leben dürfen, dass sie ihre Träume verwirklichen dürfen, dass sie gesund sind und dass sie den richtigen Partner finden in ihrem Leben.
Die nächsten 90 Minuten jetzt werde ich?
Auto fahren.
In Richtung Innsbruck Flughafen. Also ein richtig gutes Mittagessen wäre jetzt für mich.
Eine schöne Rösti, ohne Butter gemacht, mit einer schönen Pilzsoße, mit Sojarahm gemacht. Das hätte ich jetzt gerne. Und schön und Gemüse dazu.
Mahlzeit. Und vielen, vielen Dank, Urs Meier. Es war mir eine große Freude, die vergangenen 2 Stunden mit Ihnen zu verbringen. Wir freuen uns dann auf die EM mit Ihnen wieder ins Fernsehen.
Danke vielmals. Alles gut.
Südtirol 1, Feuer und Flamme. Ihr Frühstück am Sonntagmorgen mit Sarah Bernardi.